Ich denke, es wird einfach relativ wenig tatsächlich darüber gesprochen, was einfach wirklich realitätsgetreu in der Klinik passiert und rein statistisch gesehen schon wahrscheinlich auf einen zukommt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema, was werdende Eltern über Geburt wissen sollten. Es ist bei vielen vielleicht schon ein Weilchen her, andere stehen kurz davor oder haben zumindest vor, noch ein weiteres Kind zu bekommen. Wir finden, der Ablauf einer Geburt in der Klinik ist ein super wichtiges Thema, denn nur wenn man Bescheid weiß, fühlt man sich sicher genug, um, wenn es soweit ist, dann auch für eine selbstbestimmte Geburt einzustehen. Genau deshalb haben wir uns Dr. Richard Krüger eingeladen. Er hat bis vor kurzem als Assistenzarzt in der Geburtshilfe der Charité Berlin gelernt und gearbeitet. Mittlerweile ist er im ärztlichen Geburtshilfeteam des Klinikums Bielefeld Mitte, hat schon viele, viele Geburten begleitet und er hat vor allem ein Buch geschrieben, in dem er alles aufgeschrieben hat, was werdende Mütter und im besten Fall auch werdende Väter oder andere Begleitpersonen über Geburten in einer Klinik wissen sollten. Idealerweise noch bevor die Wehen einsetzen. Herzlich willkommen, lieber Richard.
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen vor meinem Spätdienst heute.
Oh Mann, Spätdienst noch. Was bedeutet Spätdienst? Von wann bis wann geht der so?
Der geht von 12 Uhr bis 20.30 Uhr. Allerdings muss man sagen, die meisten Kliniken da alle eigene Dienstsysteme haben und so ist das jetzt bei uns geregelt. Wer weiß, was da heute alles auf mich wartet.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Du hast ein Buch geschrieben. In der Geburtsklinik heißt das. Und in diesem Buch schreibst du einmal komplett von A bis Z, was eigentlich passiert in einer Geburtsklinik. Jetzt kann man natürlich sagen, so, ach komm, lasst euch einfach überraschen. Es kommt wahrscheinlich eh anders, als ihr denkt. Warum fandest du, dass es dieses Buch auf jeden Fall braucht?
Mir ist klar geworden als Assistenzarzt, dass die meisten Eltern, gerade wenn sie das Gefühl hatten, sie hätten sich viel informiert, eigentlich dann von den Abläufen und dem, was tatsächlich in der Klinik auf sie wartet, irgendwie enttäuscht, gestresst, überfordert sind. Und das war für mich ganz neu, weil zu dem Zeitpunkt ich noch nicht Elternteil war. Das bin ich jetzt, das bin ich zwar mittlerweile, aber damals habe ich gedacht, Moment mal, es gibt doch so viel Möglichkeit, sich auf die Geburt vorzubereiten mit Geburtsvorbereitungskursen, so viel Schwangerschaftsliteratur, da kann doch eigentlich gar nichts mehr fehlen. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, warum einfach so viele Eltern eigentlich von den konkreten Abläufen enttäuscht sind oder von denen überfordert sind und habe dann einfach festgestellt, dass es in der Regel eben um die natürliche, unbeeinflusste, physiologische, wie wir das in der Medizin nennen, vaginale Geburt geht. Aber alle anderen Themen, wie zum Beispiel ein Kaiserschnitt, eine Periduralanästhesie, PDA, Geburtseinleitung, ein venöser Zugang, Medikamente und vor allem die ganz konkreten Abläufe, das fehlt einfach an dem Informationshimmel, wie ich das immer nenne. Und ein weiterer Stern, also der hier das Licht spenden soll, das könnte vielleicht mein Buch sein in der Stelle.
Voll. Zumal ja auch tatsächlich 98% aller Geburten in Deutschland finden in Kliniken statt. Also es hat mich total überrascht, diese Zahl zu lesen, aber nur ungefähr 2% der Kinder kommen außerhalb einer Klinik zur Welt, also in Geburtshäusern zu Hause oder so. Das ist so, ne? 98%, liege ich damit richtig? Oder 97? Oder?
Ganz genau wären es sogar 98,5%, also fast 99% aufgerundet. Und davon kann man sagen, dass 1%, also eine von 100 Schwangeren, bekommt das Baby in einem Geburtshaus. Haus und nur 0,5%, also eine von 200 Schwangeren, bekommt das Kind außerhalb einer Klinik und außerhalb eines Geburtshauses. Ja. Und das kann entweder seine geplante oder auch ungeplante Hausgeburt, wenn es teilweise so schnell geht, dass das einfach da zur Welt kommt. Es kann aber auch sein, auf dem Weg zum Geburtshaus oder auf dem Weg zur Geburtsklinik. Also die fallen alle in diese 0,5%.
Wahnsinn. Also, warum glaubst du, sind die Frauen eigentlich nicht so gut informiert? Du hast gerade schon gesagt, also welche Punkte das betrifft, insbesondere so die medizinischen Punkte in einer Geburt. Aber wie kommt es dazu? Weil wie du sagst, Frauen machen ja Schwangerschaftsvorbereitungskurse, informieren sich im Netz, in Büchern und so weiter. Und trotzdem ist da diese Diskrepanz zwischen Realität und Vorstellung. Wie kommt es dazu? Hast du da eine Erklärung für dich?
Also ich glaube, es ist erstmal so, dass das Wichtigste und das Spannendste an dem ganzen Thema ist ja erst einmal die natürliche vaginale Geburt zu beschreiben. Natürliche Geburt ist ein Begriff, den man eigentlich immer weniger nutzt, weil man einfach auch anerkennen möchte, dass egal wie ein Baby zur Welt kommt, das erstmal ein natürlicher Prozess ist. Mhm. Deswegen natürlicher Geburt, das benutzen wir eigentlich nicht mehr. Aber was vor allem ich damit meine, ist nicht nur die vaginale Geburt, sondern es ist eigentlich die Geburt, die eigentlich keinerlei Beeinflussung hat.
Ja.
Keine Medikamente, potenziell eben auch keiner Schwangerschafts- oder Geburtsüberwachung.
Sozusagen die Disney-Geburt.
Ja, und vor allem eine Geburt, die irgendwie häufig im Film beispielsweise so dargestellt wird.
Mhm.
Ich denke, es wird einfach relativ wenig tatsächlich darüber gesprochen, was einfach wirklich realitätsgetreu in der Klinik passiert und rein statistisch gesehen schon wahrscheinlich auf einen zukommt. Das heißt, ich muss mich eigentlich im Rahmen einer Geburtsvorbereitung doch sehr darauf konzentrieren, worüber ich sprechen möchte. Und gerade Hebammenwissenschaften konzentrieren sich erst einmal auf die vaginale Geburt. Das, was aber dann häufig in der Geburtsklinik, also auf die 98,5% zukommt, das ist eben auch eine Mitbetreuung der Schwangerschaft und der Geburt durch Ärztinnen und Ärzte und durch die Medizin, für die auch die Ärztinnen und Ärzte verantwortlich sind.
Mhm.
Und rein statistisch gesehen muss man sagen, kommt ein Kind beispielsweise per Kaiserschnitt in 31% der Fälle zur Welt, also bei jedes dritte Kind. 6-7% durch eine instrumentelle Geburt, das bedeutet zum Beispiel durch eine Saugglocke oder Geburtszange. 21% der Geburten werden eingeleitet, das ist jede fünfte Schwangerschaft. Und jede vierte Schwangere in Deutschland, 25%, nutzt die Möglichkeit einer PDA. Alleine wenn man das mal zusammennimmt, dann sind das eben schon sicherlich weit über 50% der Geburten,
mhm,
die also irgendeine Form der medizinischen Beeinflussung erfahren. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, dass potenziell auch eine Ärztin oder ein Arzt, wie ich es bin, auch darüber aufklärt, weil das etwas ist, was eben wir Ärztinnen und Ärzte tatsächlich verantworten und eben darüber auch in der Klinik aufklären.
Mhm.
Deswegen bin ich so sehr der Meinung, dass es immer wichtig ist, dass Geburtsvorbereitung idealerweise durch mehrere Personen stattfindet. Idealerweise fragt man ja natürlicherweise andere Schwangere, andere Gebärende, vielleicht die Mutter, die Schwester. Wie hast du das empfunden? Also das heißt, die Perspektive kennenzulernen anderer Gebärender.
Mhm.
Dann macht es Sinn, unbedingt die Perspektive natürlich der Hebamme kennenzulernen, die ja vor allem die gesamte Geburt in dem Geburtsraum betreut, die ganze Zeit dabei ist. Eine Position, die aber aktuell wenig verfügbar ist, ist die des ärztlichen Personals.
Mhm.
Da meldet sich keiner zu Wort, da gibt es wenig Literatur zu. Selbst in großen Schwangerschaftsratgebern wird das Thema PDA beispielsweise dann auf einer Seite abgehandelt. Das Buch hat 300 Seiten. Aber jede vierte kriegt eben eine PDA. Und deswegen macht es Sinn, denke ich, das zu erklären. Und ich gebe immer das Beispiel, das sind ja auch potenziell nicht nur schöne Informationen.
Mhm.
Da gebe ich immer das Beispiel von so, wenn man sich über einen Urlaub oder einen Flug unterhält, ist es natürlich schön, sich darüber zu unterhalten, wie sich das anfühlt zu fliegen, wenn der Flieger abhebt oder ankommt oder sich mit dem Urlaub zu beschäftigen. Aber wenn ich nicht vorbereitet bin auf die Abläufe am Flughafen,
ja,
also Gepäckkontrolle, Security Control, dann komme ich potenziell gar nicht zum Gate und mein Erlebnis des Urlaubs ist schon gelaufen, einfach nur, weil mein neuer... Zum Beispiel, ich liebe Ikea-Tüten, wenn ich da mit einer Ikea-Tüte hinkomme und einem Parfümflakon von 150 Milliliter und einer Tetrapack Eistee, dann sind das alles Dinge, die ich nicht mit an Bord nehmen kann. Und deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, auch wenn ich das gar nicht plane, auch gar nicht will, dass ich irgendeine Beeinflussung erfahre. Ist statistisch gesehen ist bei mehr als der Hälfte der Frauen so, dass sie das doch erhalten. Dann macht es Sinn, es einmal durchzudenken, damit man nicht von dem Ablauf gestresst ist.
Finde ich voll den schönen Vergleich mit der Ikea-Tüte. Das ist so, ne? Da ist man dann schon so, ist schon einiges gelaufen. Ich muss auch zugeben, ich kam nicht besonders gut informiert in die erste Geburt und war dann schon so irritiert, dass man wahnsinnig viel wartet. Ich fand, dass viele warten. Also
ja,
dieses erstmal wie beim Arzt in so einem Wartebereich sitzen und man denkt so, hallo, irgendwie, ich brauche da jetzt mal Behandlung. Ich dachte, ich werde hier direkt in den Kreißsaal geschoben. Nö, da waren dann andere schon vor mir dran. Das war schon eine überraschende Geschichte. Und ich glaube, etwas antizipieren zu können, also vorher schon zu wissen, was passieren wird, gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit. Gibt es so Punkte, bei denen du sagst, immer wieder, wenn wir an den Punkt kommen, gucken mich die Schwangeren an und sagen so, hä? Warum? Gibt es da so zwei, drei Punkte, die du nennen kannst?
Das eine ist sicherlich genau der genaue Ablauf einer Geburtseinleitung. Das weiß kaum jemand, wie das funktioniert. Auch das Management beispielsweise, wie das funktioniert im Rahmen von der Antibiotikaprophylaxe, wann die notwendig wird, wenn zum Beispiel es zu einer Infektion der Fruchthöhle kommt, gerade bei einem vorzeitigen Blasensprung. Der typische vorzeitige Blasensprung, also wo Fruchtwasser abgeht, bevor regelmäßige Wehen sich entwickeln, der ist übrigens ziemlich selten und betrifft nur 8% der Geburten. Das heißt, dieses typische Bild, was man aus dem Film kennt, die Frau macht auf einmal Platsch und dann steht sie in der Pfütze im Supermarkt und sagt, ich muss jetzt in die Klinik. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Aber 92%, bei denen ist es eben nicht so. Und diese eine von 10 Frauen ungefähr, bei der ist es so, dass eben regelmäßige Wehen nach einer gewissen Zeit in der Regel auftreten. Wenn dem nicht so ist, dann wird man eben die Wehen versuchen einzuleiten mit Medikamenten. Und um eine Infektion der Fruchthöhle zu verhindern, macht man eine Antibiotikaprophylaxe. Mhm. Und warum man das macht, wie man das macht, nach welchem zeitlichen Ablauf, das haben die wenigsten jemals gehört. Gleiches geht da für den Fall eines Kaiserschnitts. Die Leute haben in der Regel gar keine Ahnung, wie das genau läuft und was sie da vor allem auch für Rechte haben, was sie für Möglichkeiten haben. Zum Beispiel die auch Geburt über den Bauch, also Sektio, wie wir das in der Klinik nennen, mitzugestalten. Dass es die Möglichkeit gibt, das Tuch abzusenken, mitzuerleben, wie das Baby geboren wird. Mhm. Dass man da zum Beispiel auch Fotos machen kann. Dass es die Möglichkeit gibt, Videos zu machen, wenn man das vorher mit dem Personal bespricht. Dass man sofort mit dem Baby bonden kann. Also dort auch die Möglichkeit hat, sofort zu sagen, ich möchte Haut-zu-Haut-Kontakt, nacktes Baby auf nackte Brust der Mutter noch während der Operation. Ganz viele Maßnahmen, die nicht nur medizinisch evidenzbasiert das Mutter-Kind-Verhältnis, die Stillbeziehung fördern, sondern die einfach auch für den Menschen emotional wichtig sind und zu sagen, ich habe diesen Prozess mitgestaltet. Ich habe nicht die gesamte Entscheidung und Macht irgendwie abgegeben oder aufgegeben. Das glaube ich, das ist selten, dass das jemand weiß und das möchte ich gerne erzählen.
Ja, warum wird es einem nicht so gesagt? Also ist es manchmal tatsächlich so, jetzt mal so aus Arztsicht gesagt, dass man denkt, naja gut, wenn sie nicht drum bittet, es ist ja schon auch anstrengend, zum Beispiel dieses Bonding im Operationssaal bedeutet ja auch immer einen großen Aufwand, da brauchst du gewärmte Handtücher, die du drauflegen kannst, du musst dieses Bonding-Top vorher, also man muss an vieles denken, man muss dann dafür sorgen, ich meine, wenn dieses Kind dann irgendwie auf dir pinkelt, musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass es nicht in die sterile Wunde geht und so weiter, da sind ja ganz viele Dinge zu bedenken. Ja. Ist man manchmal auch bequem? Und denkt so, ja komm, wenn sie nicht drum bitte, lasse ich's? Oder wie läuft das?
Ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich darauf zu konzentrieren, was eigentlich meine initiale Aufgabe als Arzt im Rahmen einer Geburtsplanung ist. Also entweder bei einem geplanten Kaiserschnitt gibt es ja eine Geburtsplanung, wo ich mit einer Patientin erstmal einen Ultraschall mache, einmal den Status quo der Schwangerschaft erhebe, ich mache eine Abfrage der Gesundheitsfragen, wie fehlt das Kind, gab es irgendwelche Auffälligkeiten, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter. Dann mache ich mir ein Bild vom Baby, indem ich einen Ultraschall beispielsweise mache und eine CTG-Ableitung, gucke mir die Herztöne des Kindes an und muss dann individualisiert einen Termin finden. Ich muss eine Aufklärung über den Kaiserschnitt machen, wo einfach auch alle möglichen Risiken, Nachteile erklärt werden. Ich muss dann Fragen zulassen zu dem Thema und am Ende dann noch die Abläufe erklären im Rahmen der Operation. Um wie viel Uhr sollen die da sein? Muss man nüchtern sein? Was darf der Partner machen? Was sollen die mitnehmen und so weiter? Wenn das alles erzählt wurde, dann ist in der Regel meine Zeit mehr als abgelaufen, die ich zur Verfügung habe für eine Schwangere. Ja. Das bedeutet, eigentlich bräuchte es noch einen zweiten Termin, wo man sagt, jetzt haben Sie die allgemeinen Informationen erhalten und jetzt können wir nochmal darüber sprechen, wie möchten Sie eigentlich ganz individuell die Geburt gestalten. Dafür ist in der Regel keine Zeit.
Das heißt,
dafür
die muss man sich so ein bisschen nehmen, einfach die Zeit und sagen so, ja, wunderschön, habe ich alles verstanden, aber das ist mir jetzt nochmal wichtig zu besprechen, dass ich weiß, es gibt Bonding im OP, wie können wir das eintüten?
Mhm. Genau so ist es. Und was ich zum Beispiel immer jetzt mittlerweile frage, ist, es gibt die Möglichkeit zu sehen, wie das Baby entwickelt, also geboren wird. Dabei sehen Sie nicht auf die Wunde. Also Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie da jetzt auf einen blutigen Bauch gucken. Weil wenn man so den Kopf anhebt im Liegen, dann ist ja immer noch der große Berg des Bauches. Also man guckt gar nicht auf die Kaiserschnittwunde, sondern sieht nur, wie das Baby rauskommt. Und da, selbst wenn Leute sagen, ja, mein Mann kann kein Blut sehen oder so, ich habe noch nie erlebt, dass bei so einem Moment jemand irgendwie ohnmächtig geworden ist, sondern in der Regel ist eben Freudestrahlung die Reaktion. Das erkläre ich immer und ansonsten versuche ich eben in meinen Arztbrief reinzuschreiben, wo genau steht, dass zum Beispiel der Partner Snacks mitnehmen soll, weil für den gibt es keine, für den gibt es nichts zu essen, für den gibt es nichts zu trinken und wenn der genauso wie die Schwangere morgens nüchtern zur Operation kommt und die verschiebt sich nach hinten, dann ist ne, die Schwangere kriegt dann vielleicht über den Zugang Flüssigkeit, ein bisschen Zucker, aber der Partner, der wird dann tatsächlich dann manchmal ohnmächtig oder hat dann eine Platzwunde, verpasst alles.
Oh nein.
Das sind so kleine Möglichkeiten der Gestaltung, die ich beschreiben würde und würde auch jeder empfehlen, schreib einen Geburtsplan, also indem du genau reinschreibst, was du willst.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist denn dieser Geburtsplan genau? Also hilft der auch euch auf der anderen Seite?
Also er hilft mir persönlich sehr. Die Frage ist natürlich, was schreibe ich in so einen Geburtsplan rein? Es gibt manchmal Geburtspläne, in denen eigentlich das Idealszenario einer Geburt beschrieben wird. Also ich möchte keine Intervention, keinen Kaiserschnitt, keinen Dammschnitt, keine Saugglockengeburt und dann möchte ich bonden. Der Grund, warum mir diese Maßnahmen teilweise notwendig sind, ist, weil es Komplikationen während der Geburt gibt und die müssen natürlich gut auch kommuniziert werden. Es muss erklärt werden, was gibt es für Komplikationen und warum ist vielleicht in welcher Dringlichkeit, manchmal ist es nicht dringlich, manchmal ist es dringlich, dann irgendwelche Maßnahmen notwendig. Meines Erachtens beschreibt ein Geburtsplan idealerweise die besonderen Szenarien. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, sollte es ein Kaiserschnitt werden, oder sollten Sie darüber nachdenken, dass ein Kaiserschnitt notwendig wird, möchte ich gerne so früh wie möglich in diese Entscheidung mit einbezogen werden. Oder ich möchte, dass Sie nur in der letzten Situation, wenn wirklich ein Notfall vorliegt, mir das vorschlagen. Ansonsten möchte ich unbedingt vaginal gebären. Das ist für mich ja auch ein ganz wichtiges Feedback. Wie wichtig ist jemandem die vaginale Geburt? Und wenn das jemand aufschreibt, dann hilft es mir, jemanden ganz schnell kennenzulernen, indem ich Zeilen lese, das muss ja gar keiner kommunizieren mehr, weil während der Geburt haben Leute Besseres zu tun, als mir zu erklären, wie sie irgendwie gebären wollen. Ich kann das lesen zu einem Zeitpunkt, wo die Schwangere vielleicht gerade Wehen hat oder wo gerade ein Kaiserschnitt vorbereitet wird. Also ich kann es mich parallel vorbereiten und kann dann sehen, sie möchte keine Kaisergeburt. Sie möchte nicht, dass das Tuch abruntergelassen wird. Oder sie möchte es. Oder sie möchte nicht bonnen. Oder sagt, mein Mann soll währenddessen bonnen. Der soll oberkörperfrei werden. Also ich glaube, wenn man wirklich realistisch aufschreibt, was möchte ich an Möglichkeiten von Szenarien, die auf mich zukommen, entweder bei Kaiserschnitt oder vaginaler Geburt, ich wüsste nicht, was daran irgendwie verkehrt sein kann.
Total. Also wenn man jetzt zum Beispiel verpasst hat, einen Geburtsplan zu schreiben oder vielleicht Sachen nicht reingeschrieben hat und jetzt merkt man, ich bin in einer Situation, in der verstehe ich jetzt gerade nicht, was passiert. Es gibt ja diese Franny-Fragemethode.
Finde ich super, ja.
Kannst du die einmal erklären? Also weil ich fand die wahnsinnig hilfreich, zu wissen, wie kann ich dann für mich verstehen, was ich tun kann. Und die ist super hilfreich, finde ich.
Die Franny-Fragemethode ermöglicht Eltern, während der Geburt die richtigen Fragen zu stellen, um zu verstehen, in wie dringlich eine mögliche Intervention ist oder ob sie zum Beispiel auch noch abgewartet werden kann oder gar nicht notwendig ist. Und einfach diese Selbstbestimmung während der Geburt mit dem ärztlichen Personal zu entscheiden. Was meines Erachtens ganz wichtig ist, dass man eben vorher schon einmal mögliche Komplikationen durchdenkt und Interventionen, weil natürlich dann man einen ganz anderen Wissensstand hat, mit dem man eben auch mitdiskutieren kann mit dem Personal. Und man muss auch sagen, manches Personal ist einfach weniger kommunikativ oder kann weniger gut auch Maßnahmen erklären als anderes. Also mit Franny ist so eine selbstbestimmte Fragemethode gemeint. Das ist ein Akronym, das heißt, jeder Buchstabe steht für eine spezielle Frage.
Sollen wir einmal kurz sagen?
Es ist V-R-A-N-N-I und V steht für Vorteile. Also welchen Vorteil hat es, wenn die vorgeschlagene Maßnahme angewendet wird? R steht für Risiken. Welche Risiken bestehen? A sind Alternativen. Gibt es Alternativen? Falls ja, welche? N ist der Notfall. Handelt es sich wirklich um einen Notfall? N ist nichts tun. Was passiert, wenn wir jetzt einfach gar nichts machen, also nichts unternommen wird? Und I ist die Frage, was sagt das Bauchgefühl der Gebärenden? Meines Erachtens muss das Thema Vranni vom Personal eigentlich intuitiv beantwortet werden. Mhm. Wenn ich zu einer Schwangeren komme und sehe, die Herztöne des Kindes, also die Herzfrequenz fällt immer wieder oder es gibt eine Infektion oder die Geburt geht überhaupt nicht voran, also wir haben vielleicht einen drohenden Geburtsstillstand, dann ist das eigentlich meine Aufklärung impliziert, eigentlich Antworten auf diese Fragen, egal ob sie gestellt werden oder nicht, bedeutet, warum möchte ich das machen? Was hat das jetzt für einen Vorteil? Zum Beispiel jetzt bei einem Geburtsstillstand, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass die Geburt jetzt beendet wird und das Baby, dem es jetzt gut geht, in ihre Arme kommt und sie die Geburt geschafft haben. Und wir wissen, dass Mutter und Kind gesund die Geburt hinter sich gebracht haben. Welche Risiken bestehen? Das Risiko, bei einem Geburtsstillstand immer weiter die Geburt laufen zu lassen, ist neben natürlich der individuellen Erschöpfung der Gebärenden das Risiko, dass irgendwann die Plazenta sich ablöst von der Gebärmutterwand und es zu einer sogenannten vorzeitigen Plazentalösung kommt. Vorzeitig deswegen, weil sich eine Plazenta ja immer ablöst, aber eigentlich nachdem das Kind geboren wurde. Und dann wäre es so, dass eben eine große Blutung entstehen kann für Mutter und Kind, lebensbedrohlich wird. Die Alternative ist zum Beispiel zu sagen, wir unterstützen den Geburtsvorgang beispielsweise, indem wir die Fruchtblase öffnen, eine Amniotomie. Dadurch werden andere Druckverhältnisse im Bauchraum geschaffen, zielgerichtet, da kann das Kind geboren werden. Es besteht die Möglichkeit, die Geburtsposition zu ändern. Es besteht die Möglichkeit, beispielsweise Oxytocin zu geben, was die Kontraktion der Gebärmutter verstärkt. Also es gibt potenziell einige Alternativen, um jetzt erstmal die vaginale Geburt noch zu unterstützen. Handelt es sich um einen Notfall bei einem Geburtsstillstand, handelt es sich hundertprozentig nicht um einen Notfall. Was passiert, wenn nichts unternommen wird? Erstmal gar nichts. Und da kann man sich zum Beispiel auch auf was einigen. Ja, auch für viele Eltern ist es wichtig zu sagen, ich möchte es noch eine halbe Stunde oder eine Stunde versuchen. Mhm. Und wenn das aber nicht geschafft wird, dann ist auch für mich irgendwann so, dass ich auch das Feedback haben will, okay, jetzt ist es für mich in Ordnung. Ich habe jetzt noch mal eine Stunde oder von mir aus auch zwei Stunden Zeit. Aber danach weiß ich, dass ich eben auch erlöst werde von meinen Anstrengungen. Ja. Und dann geht's um die Intuition. Und dann sage ich, jetzt haben Sie diese ganzen Informationen erhalten. Wir können noch warten, wir können es jetzt für Sie anders gestalten. Wie möchten Sie es? Und dann auch immer noch mal, das fehlt mir eigentlich, Z wie Zeit, also Vranitz, für jetzt haben Sie Zeit, darüber nachzudenken, unterhalten Sie sich mit sich und besprechen Sie sich untereinander, besprechen Sie auch vielleicht noch mal mit der Hebamme. Mhm. Und sagen Sie mir dann, wie Sie sich entscheiden möchten, solange eben kein Notfall passiert. Sollte wirklich ein Notfall sein, muss man natürlich ein bisschen direktiver, ein bisschen kürzer, ein bisschen angepasster diese Kommunikation vornehmen.
Ja, aber du sagst, in den allermeisten Fällen kann man, wenn man rechtzeitig miteinander kommuniziert, schon diese Themen eigentlich durchgehen. Ne?
Richtig.
Ja, okay. Mhm. Ja, finde ich total wichtig, was du da sagst. Die Begleitperson. Wie wichtig ist die für euch? Wie wichtig ist es für euch, dass man eine Begleitperson mitnimmt? Und was sollte diese Begleitperson mitbringen im Idealfall an Wissen, an Nervenkostüm und so weiter?
Also für mich persönlich ist es irrelevant, ob eine Begleitperson dabei ist oder nicht, weil ich als Arzt oder auch die Hebamme beispielsweise nicht eine weitere Person benötigen, um uns gut um eine Schwangere zu kümmern. Ich glaube, die Begleitperson ist aber sehr wichtig für die Schwangere, ja, die eben eine vertraute Person bei sich hat. Ich komme heute zum Spätdienst. Das heißt, vielleicht gibt's eine Schwangere, die hat schon im Nachtdienst, ist sie aufgenommen worden, dann ist durchgewechselt jetzt der Frühdienst, ich komme jetzt zum Spätdienst, wir rotieren im Team durch. Der Vorteil ist, ich bin immer frisch, ich bin immer ausgeschlafen, ich sage immer auch gerne, hallo, ich bin Ihr ausgeschlafener Arzt für die Nacht. Das soll sozusagen nicht den Schwangeren sagen, ihr habt nicht schlafen können, sondern es soll so ein bisschen Mut machen, dass ich jetzt einfach mich konzentrieren kann, Kapazität habe und einfach für die Leute wach und motiviert da bin. Aber das ist ja nicht unbedingt bei der Schwangeren der Fall. Und dass sie jemanden bei sich hat, den sie kennt, dem sie vertraut, von der alleine auch im Nachhinein, wo sie sagen kann, du hast das mit mir erlebt, ins Gespräch treten zu können, wie hast du das wahrgenommen? Jemanden zu haben, mit dem man dieses Erlebnis teilen kann. Ich glaube, das ist
aus
schon
einer ganz anderen Perspektive, total, ne? Nicht in so einer Ausnahmesituation wie man selbst.
Richtig, definitiv. Und beispielsweise, ich war die Begleitperson bei der Geburt unseres Sohnes, bei meiner Frau. Und meine Frau sagte zum Beispiel, die haben mir gar nicht die Plazenta gezeigt. Und dann sagte ich zu meiner Frau, Aber doch, das haben die. Ich hab auch ein Foto davon gemacht. Die konnte sich einfach in der Überforderung, Baby da, ne, extremes, ja, einfach baff, ob dieser Situation, dass ja jetzt unser Baby irgendwie geboren ist, war ich natürlich auch. Aber ich konnte mich einfach auch noch mal an ein paar Dinge mehr erinnern als jetzt meine Frau als Klar. Gebärende. Das heißt, auch in so einer Stresssituation vergisst man oder viel oder vergisst vielleicht auch viel, was das Personal mal gesagt hat oder Erklärungen. Und auch die Begleitperson kann natürlich auch manchmal so ein bisschen als Interessensvertretung für die Schwangere eintreten und kann auch mal mit rausgehen und sagen, hey, ich glaube, wir wollen es lieber so. Können wir da noch mal kurz drüber sprechen? Mhm. Also einfach noch mal so eine emotionale Unterstützung, aber eben auch so ein bisschen Interessensvertretung dabei zu haben, das finde ich ganz wichtig.
Sonst ist man ja als Schwangere auch die einzige Konstante in diesem Kreißsaal. Ne?
Richtig.
Das ist schon auch eine ganz schöne krasse Situation eigentlich.
Ja, ich glaube, es ist deswegen aber auch so wichtig, dass die Begleitperson eben auch dieser Verantwortung gerecht werden kann. Also einerseits genau auch weiß, was will denn meine Gebärende? Und es eben auch ein Vertrauensverhältnis zwischen der Gebärenden und der Begleitperson herrschen muss. Und das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, das zu entscheiden. Aber das gibt es ganz verschiedene Menschen, die verschiedenste Menschen mit in die Klinik nehmen. Das kann die Schwiegermutter sein, das kann die beste Freundin sein, das kann der Partner sein. Und ich glaube, mir ist nochmal wichtig zu sagen, eine Begleitperson, die keine Ahnung hat, was abgeht, ist nicht zwangsläufig eine gute Unterstützung.
Ja.
Und deswegen beispielsweise in meinem Buch gibt es in jedem relevanten Kapitel auch immer ein Informationsfenster für die Begleitperson, wo eben auch die empowered werden sollen, rausfinden, was soll ich denn jetzt machen und was ist denn jetzt meine Aufgabe?
Ja, nee, total wichtig. Also auch so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es war richtig wichtig, dass ich Vertrauen hatte, dass ich auch sagen konnte, was ich wollte, was nicht. Also möchte ich, dass alle zwischen meine Beine schauen, während das Kind kommt? Ja, nein. Möchte ich, dass meine Begleitperson das macht? Ja, nein. Ich finde, über solche Dinge muss man sprechen, auch ohne Scham. Und
wer war denn bei dir dabei?
Es war mein Mann. Und trotzdem gab es für mich bestimmte Dinge, die wollte ich dann einfach nicht oder da habe ich mich nicht mit wohl gefühlt. Das gilt es wie in jedem anderen Moment des Lebens ja auch zu respektieren. Ne? So. Also ich dachte ja irgendwie, man gibt sein Schamgefühl an der Garderobe ab. Erstens gibt es meistens keine Garderobe im Kreißsaal und zweitens ist es nicht so. Und da habe ich mich sehr gefreut über Dinge, die passiert sind. Dass eine Hebamme mir einfach, als ich in der Badewanne lag, mal eben ein Handtuch gereicht hat, dass ich über mich legen konnte. Dass wer da auch immer rein raus kam, nicht immer mich in ganzer Pracht da vor sich hatte. Das fand ich sehr, sehr, sehr würdevoll und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und dafür kann zum Beispiel dann auch eine Begleitperson einfach noch sorgen, dass solche Dinge passieren, selbst wenn es dann mal für das Personal, das dort ist und dafür, dass es ja auch Alltag ist, muss man ja auch mal sagen, was es für eine Gebärende nicht ist, da vielleicht gerade kein Auge für hat oder so. Ne? Schon eine wichtige Person.
Ja. Mir ist zum Beispiel auch immer, ich meine, ich bin jetzt noch ein Mann in der Geburtshilfe, das heißt, mir ist besonders wichtig, da auch einfach immer die Würde oder auch die Privatsphäre einfach zu wahren. Das heißt, ich stelle mich zum Beispiel niemals einfach vor geöffnete Beine und gucke da so hin. Ich stelle mich immer so ein bisschen seitlich, wahre erstmal den Augenkontakt und nur, wenn es notwendig ist, weil ich sehen muss, wie eben zum Beispiel das Kind geboren wird oder für eine Untersuchung nach Einverständnis zu untersuchen oder dann überhaupt auch erst den Blick auf Geschlechtsorgane zu werfen. Das ist mir wichtig. Und was ich immer sagen würde, es hat noch nie jemanden gekränkt oder es hat noch nie geschadet, Privatsphäre zu achten.
Das ist schön.
Also es mag Schwangere geben, die da splitterfasernackt gar kein Problem haben, wenn ich da reinkomme und mit mir sprechen. Aber die beschwert sich ja auch nicht, wenn ich ihr anbiete, vielleicht mal gerade einen Laken oder eine Decke oder irgendwie vor sie zu legen oder mich ein bisschen so zu stellen, dass ich vielleicht jetzt nicht, wie gesagt, ihr zwischen die Beine stelle. Die sagt ja nicht, ach, der hat sich irgendwie geschämt oder mich in eine unangenehme Situation dadurch gebracht, sondern jeder will eigentlich einmal kurz, dass überhaupt erst erkannt wird, dass es einfach auch eine potenzielle Grenzüberschreitung ist, als angezogene Person einer nackten Person gegenüberzustehen.
So sieht es nämlich aus. Aber diese Achtsamkeit und das auch einmal als Gedankenexperiment so zu machen, finde ich total schön, dass du das machst, dass du das, dass du das in deinem Kopf bewegst und in deinem Herzen bewegst. Das, das ist schön zu hören als Frau, muss ich sagen, dass das, dass diese Achtsamkeit da existiert bei dir. Es gab ganz viele positive Stimmen zu deinem Buch und ich möchte mich da anschließen. Ich finde es unglaublich empowernd und wahnsinnig informativ. Mir hat das selbst im Nachhinein noch ganz viel Verständnis für Situationen gebracht. Es gab ein paar Stimmen, die haben kritisiert, dass du es nur beschrieben hast, diesen ganzen Geburtsvorgang, ihn aber nicht kritisiert hast, das System nicht bewertet hast, das ja durchaus auch angeprangert wird für Situationen, in denen Geburtshilfe auch als Gewalt wahrgenommen wird. Kannst du da einmal was zu sagen, warum du dich dafür entschieden hast, es einfach zu beschreiben?
Gerne. Es ist natürlich immer ein sehr großes Spannungsfeld, in dem man sich da begibt, wenn man auch in die Öffentlichkeit tritt und sich zum Thema Geburtshilfe äußert. Grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Mensch, der an Geburtshilfe teilhat, also jeder, der ein Kind bekommen hat oder im Bereich Geburtshilfe arbeitet, völlig zu Recht den Anspruch hat zu sagen, meine Meinung muss gehört werden. Ich möchte erst einmal, das ist mein höchstes Ziel, empowern, Informationsvermittlung betreiben und positiv, freundlich, verständlich Informationen vermitteln, was realistisch auf die Menschen zukommt. Das ist das Ziel Nummer eins gewesen. Und in so einem Buch habe ich, meine, sind sicherlich schon über 100 Seiten rausgekürzt worden von den Informationen, die ich gerne vermitteln möchte. Außerdem interessiert sich die wenigsten über die Meinung eines kleinen Assistenzarztes wie mir, sondern mir geht es erstmal darum, Informationen zu vermitteln, die im Idealfall im gesamten deutschsprachigen Raum tatsächlich Frauen in den Kliniken erwartet. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern es geht darum, was einfach wirklich objektiv Menschen, egal ob sie von mir entbunden werden oder ob sie in einer Klinik sind, wo sie gebären, ob das in die Klinik ist, in der ich arbeite oder in einem ganz anderen Teil des Landes oder vielleicht in einem anderen Land ist, die wollen sich ja erstmal informieren. Das war das Hauptziel. Und wenn ich jetzt noch ein zweites Buch die Möglichkeit hätte, dass jemand fragt, was ist denn deine persönliche Meinung, was wir hier verändern könnten, dann kann ich die natürlich gerne kundtun. Aber als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, da war ich gerade seit 2, 2,5 Jahren Assistenzarzt. Da hatten sich auch viele Dinge in meiner Perspektive noch gar nicht so geschärft, wo man denn überhaupt kleine Schlüsselschräubchen hat, an denen man drehen kann, ohne dass es viel Aufwand wäre, da irgendwie Geburtshilfe einfacher, angenehmer für alle Beteiligten zu machen. Vor allem natürlich für die Schwangeren und die werdenden Eltern. Und deswegen, ich glaube, viel wird beurteilt von den Geburten. Es ist sehr emotionsgeladen häufig. Und mir ist erstmal wichtig, dass Menschen diese Möglichkeit haben, die Geburt selbst mitzugestalten, indem sie Wissen entwickeln. Es ist immer sehr kompliziert, Sachen tatsächlich umfänglich beurteilen zu können, weil man eigentlich gar nicht verstanden hat, was mit einem passiert. Also mir ist am liebsten, wenn die Menschen wissen, was auf sie zukommt und dann eigentlich die Geburt mit dem Personal vor Ort gestalten können, wie sie es möchten und dadurch eigentlich verhindert wird, dass im Nachhinein man sagt, irgendwie habe ich mich nicht gut betreut gefühlt und ich habe eigentlich auch überhaupt nicht verstanden, was mit mir passiert.
Ja, das heißt, Wissen ist Macht und dir war wichtig, erstmal dieses Wissen zu vermitteln und ja, vielleicht können wir ja nochmal irgendwann ein zweites Buch lesen, in dem du dann nochmal genauer sagst, was könnte man eigentlich vielleicht nochmal ändern, was ist in deinen Augen vielleicht auch anders möglich und noch besser zu organisieren, sodass alle zusammen an einem Strang ziehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Buch, das du geschrieben hast. Ich bin wirklich froh, dass es das gibt, muss ich dir wirklich sagen. Hab auch bisher wirklich keins gefunden, das in dieser verständlichen und klaren Sprache, die nicht total medizinisch ist, sondern für jeden Laien verständlich, einfach mal aufschreibt, was passiert von A bis Z, von ich gehe in diese Tür rein, bis ich gehe aus dieser Tür raus und auch das Warum dahinter. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Meilenstein auch ist, um Empathie zu fördern zwischen medizinischem Personal, Hebammen, Müttern, Begleitpersonen, weil ich denke, dass da auch ganz viel Verständnis füreinander vonnöten und wichtig ist, um zu verstehen, wer trägt eigentlich welche Verantwortung, wie gehe ich mit dieser Verantwortung um, was passiert, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe als Arzt, wie all das sind ja so wichtige Punkte, die manchmal, finde ich, in der ganzen Diskussion zu kurz kommen. Ich glaube, wir erkennen beide die Tatsache an, dass Gewalt in der Geburtshilfe vorkommt. Wir erkennen beide die Tatsache an, dass das schrecklich ist. Aber im Normalfall ist es gut und richtig und wichtig, dass Personal und Gebärende vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dafür hast du auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag geleistet mit deinem Buch.
Vielen Dank. Dankeschön.
So, dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Du musst in den Spätdienst. Die Schwangeren warten auf dich und warten auf ihre Kinder. Ich hoffe, wir konnten vielen Schwangeren oder Menschen, die vielleicht auch nochmal im Nachhinein drüber nachdenken wollten, was ist da eigentlich passiert, warum ist das passiert, konnten wir nochmal helfen, zu schauen, wie läuft das eigentlich in der Geburtsklinik. Ich empfehle absolut dein Buch für jeden. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, mit dir sprechen zu dürfen und möchte auch alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, wenn ihr Zeit und Lust habt, einen Blick in mein Buch zu werfen und eine persönliche Erfahrung habt, die ihr damit abgleicht und sagt, hey, das hat mir geholfen oder das fand ich nicht ausreichend gut erklärt oder Anregungen, Kritik sind bei mir sehr gerne willkommen. Das Buch soll sich natürlich auch weiterentwickeln und beispielsweise gibt es meinen Instagram-Kanal in.der.geburtsklinik. Da kann man mir immer persönliche Nachrichten schreiben. Wer aber gerne mir ausführlicheres Feedback geben will, dann sehr gerne auch durchgeschrieben in der geburtsklinik@gmail.com. Ich bin immer daran interessiert, einfach ja diese Aufklärungsarbeit weiterzuentwickeln. Und selbst was gar nicht medizinisch ist, und das ist mir so nochmal so ein abschließendes Beispiel möchte ich geben, wo ich glaube, was einfach wichtig ist, was dieses Thema Kommunikation anbelangt. Du sagtest eingangs, Christine, dass du viel gewartet hast in der Geburtsklinik. Ja, und unglaublich viel Wartezeit auf dich eingeprasselt ist, was hättest du nicht erwartet. Denn man hat ja auch persönlich das Gefühl, Moment mal, ich bin jetzt hier mit meinem Baby und das muss ja wohl für alle jetzt das Wichtigste sein. Dass ich versuche als Arzt den wartenden Schwangeren zu erklären, erst einmal, ich bin zuständig, ich bin ihr Arzt. Also ich gehe nicht immer nur ständig vorbei, sondern sage, ich bin der Typ, auf den sie hier gerade warten. Der Grund, warum sie gerade warten, ist der. Und es kann noch so und so lange dauern. Ich bitte sie, ich bedanke mich für ihr Verständnis oder ich bitte sie um ihr Verständnis. Dann ist eigentlich jeder abgeholt. Was nervig ist, dass du die ganze Zeit da sitzt, du musst vielleicht aufs Klo, du denkst jederzeit, gleich werde ich ja aufgerufen, deswegen darf ich nicht aufs Klo. Dann läuft da ständig einer vorbei, alle sagen immer nur, ich bin nicht zuständig und dann kommt irgendeine, die viel kürzer gewartet hat als du, die kommt dann vor dir irgendwie dran. Und ne, das kennt jeder beim, egal wo im Geschäft, mir ging das immer so in meinen Handygeschäften, wenn dann ich da gewartet habe und keiner mir sagte irgendwie, ja, sie sind jetzt der Dritte in der Reihe. Und was ich gerne sage, ist, sie haben die Möglichkeit, nur aufs Klo zu gehen und ist eine Cafeteria oder auch Leute sagen, sie werden sicher nicht innerhalb einer Stunde gesehen. Oder kurze Fragen, haben sie Schmerzen, Fieber oder bluten sie?
Ja.
Und spüren sie, dass sich ihr Kind bewegt? Wenn das der Fall ist, dann tut es mir von Herzen leid, wir haben gerade super viel zu tun, aber das wird gleich besser werden. Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, eine Stunde Spaziergang zu machen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken und bitte kommen Sie um 14 Uhr wieder und dann habe ich in Ruhe Zeit und Kraft, mich für Sie da zu sein. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Das ist jetzt auch nicht besonders, das ist jetzt nicht Rocket Science und das hat eigentlich auch nichts mit Medizin zu tun. Aber dieses kurze, menschliche Aufglimmen von Verständnis, dass jemand anderes auf einen wartet, das kann schon so viel Probleme lösen.
Total. Richtig. Also Kommunikation, wir halten es fest, von beiden Seiten sehr erwünscht und wahnsinnig hilfreich. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Schicht und bedanke mich für deine Zeit. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Themenwünsche habt oder auch noch Fragen an Dr. Richard Krüger, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, dann mit einer Folge mit Elke Schicke. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und liebe Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Bis bald.